Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast über Bildung und Digitalität. Diesmal in Kooperation mit Cornelsen erkunden wir gemeinsam das Thema künstliche Intelligenz in der Bildung. Und es wird, vorsichtig formuliert, fundamental. Wir begeben uns auf eine rasante Reise in die Zukunft. Oder zumindest in das, was wir gerade im Moment noch für die Zukunft halten. Seid dabei, wenn wir das Unerwartete erwarten. Kommt mit auf unsere Entdeckerreise. Und los geht's.
Willkommen auf der EduCouch. Heute mit einem Mann, der als Schulleiter in Wutöschingen gezeigt hat, dass man Schule auch anders denken und vor allem, ganz wichtig, auch ganz anders machen kann. Er ist Impulsgeber, Bildungstüftler und jemand, der einfach nicht wartet, bis Innovation von oben verordnet wird. Herzlich willkommen, Stefan Rupana.
Hallo Flo, freut mich, da zu sein.
Und wir steigen gleich, wir gehen mitten ins Thema rein. Was ist an Ihrer Schule deutlich anders im Vergleich zu anderen Schulen? Wenn jemand also mit einem klassischen Bild vom Schule im Kopf bei dir einen Tag verbringt, was würde ihm oder ihr am deutlichsten auffallen?
Also am deutlichsten auffallen würde, dass wir keine Klassenzimmer haben, dass wir keine Klassen haben, dass wir keine Klassenarbeiten haben, dass wir eigentlich im Prinzip Zeit, Raum und Expertise komplett neu eingeteilt haben. Man erkennt nicht mehr Strukturen, wie man sie an einer normalen Schule gewohnt ist. Wir haben komplett das Lernen in den Mittelpunkt gestellt und eigentlich die Bedürfnisse der Kinder. Wir fragen uns, was will der Kunde, was ist für ihn ideal? Und danach haben wir die Schule umgestaltet in den letzten Jahren.
Das klingt einerseits banal und andererseits wahnsinnig aufwendig, weil es ja dann doch sehr fundamental ist. Wie oft hörst du dann Sätze, wenn du das vorstellst, wie: Ja, das mag bei euch gehen, aber bei uns geht das sicher nicht. Wir an unserer Schule können doch nicht einfach die Noten und die Klassen und die was auch immer abschaffen. Was antwortest du auf derartiges?
Also das ist ein ganz typischer Satz, der halt dann immer wieder kommt. Wir können das nicht machen. Dann sage ich, ja, dann ist es schade für euch. Kann ich nichts dran ändern. Wir konnten es, bei uns hat es funktioniert. Und im Prinzip muss jede Schule selbst schauen, ob es bei in ihrem Rahmen, in ihren Bedingungen möglich ist. Es ist sehr schade für die Kinder, die bei euch sind, dass ihr die Rahmenbedingungen nicht ändern könnt. Aber wenn das eben so ist, ich bin nicht der Herrgott, ich kann nicht sagen, man muss das so machen. Wir können nur sagen, wie es optimal funktioniert. Aber wie das die einzelne Schule umsetzen muss, das können wir nicht bestimmen. Und wenn jemand sagt, für mich ist Unterricht geben und die Kinder in bestimmten Zeiträumen, in bestimmten Klassen zu haben und immer die Gleichaltrigen zusammen zu haben und immer die von denen zu trennen, die schon was wissen, wenn das irgendwo funktioniert, dann habe ich da jeden Respekt davor und sage ich, super, dann macht weiter so.
Aber jemand, der sagen würde, wir finden es grundsätzlich gut und wir würden es gerne tun, aber bei uns funktioniert das einfach nicht. Ist das ein valides Argument oder könnte jeder einen Prozess starten, jede Schule einen Prozess starten, bei dem derartige Veränderungen auch möglich ist?
Also da muss man halt genau hingucken, warum funktioniert das nicht? Funktioniert das nicht, weil die Schulleitung das nicht will? Dann hast du als Lehrkraft tatsächlich wenig Chance, etwas zu ändern. Das heißt, ihr braucht ein Kollektiv, ihr müsst es gemeinsam machen. Es geht nur sehr bedingt, wenn es einer ganz alleine macht. Man kann versuchen, im Klassenzimmer Sachen zu ändern, nennt man Kura Modell, indem man halt das, was wir in groß machen, das in klein macht. Das geht schon ein bisschen, aber ist halt noch nicht die perfekte Lösung. Und fehlt die moralische Unterstützung, fehlt die Unterstützung des Schulamtes. Da muss man halt genau gucken, an was es genau liegt, warum es nicht geht. Rein, wenn es alle wollten, würde es überall gehen. Das spielt keine Rolle. Also würde überall gehen, wenn man den Konsens findet, wenn man den Mindset findet, wenn man die Haltung erarbeiten kann im Kollegium und mit dem Schulträger, dann geht das schon.
Da würde ich gerne noch mal ein bisschen einhaken. Das ist wahrscheinlich ja wirklich der entscheidende Punkt. Also ich habe jetzt hier einen Schulleiter vor mir sitzen, der das geschafft hat. Wie schafft man das, innovativ zu sein und dabei zwingenderweise ja das Kollegium, die Eltern, die Verwaltung, die Schülerinnen mitzunehmen? Ich nehme an, das ist der entscheidende Faktor und der entscheidende Prozess. Vielleicht ganz konkret, was muss man tun, um dieses Kollektiv miteinander auf diesen Weg zu schicken?
Also ich habe es im ersten Teil schon mal erwähnt, im Zentrum müssen die Kinder stehen. Und ich muss überlegen, was brauchen die? Und dann muss ich mir bewusst sein, dass das, was die brauchen, nicht kompatibel ist mit dem, wie die Vorschriften sind. Und manche Vorschriften sind halt so, seit 1983 oder seit weiß Gott wann. Und dann muss man den Mut haben, diese Vorschriften eben nicht zu beachten, zum Wohl der Kinder. Und wir haben unseren Staat, haben wir gebaut für unsere Bürger. Und auch unsere Kinder sind Bürger des Staates. Und dann muss ich an der Front sozusagen schauen, was brauchen die? Und dann muss ich den Mut haben, Regeln, die es gibt, entweder nur rudimentär zu beachten oder sie so auszulegen, dass es für den Endkunden, für die Kinder letztendlich wieder gut ist. Dazu braucht es einen gewissen Mut, aber es sind viele Stellen auch oberhalb des Staates, die dich gerne machen lassen. Aber du kannst halt nicht, darfst halt nicht nachfragen. Weil wenn meine Verantwortung, die ich an der Schule übernehme, aufs Schulamt oder aufs Regierungspräsidium oder aufs Ministerium verlagern, indem ich dort jemanden nachfrage und frage, du, bei uns arbeiten die Lehrer 35 Zeitstunden und keine Deputatsstunden mehr, ist das in Ordnung? Da kann keiner sagen, das ist in Ordnung. Das muss man denen auch nachsehen. Das Dumme ist, dann nachzufragen. Weil man sieht bei uns, die lassen einen ja schon machen. Und wenn es von Erfolg gekrönt ist und man muss halt die Eltern und die Kinder auf seiner Seite haben. Wenn die begeistert sind und sagen, wir finden das cool, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr gering, dass jemand kommt und dir das verbietet.
Ich stelle es mir nicht ganz leicht vor, als Schulleiter ins Lehrerzimmer zu gehen und zu sagen, ich habe da mal ein paar fundamentale Veränderungen vorbereitet, wie zum Beispiel, wir schaffen jetzt mal die Noten ab. Da wird man ja wahrscheinlich nicht nur zustimmende Begeisterung hören. Was ist da eine gute Taktik? Druck, Überzeugung, Ignoranz, was ist sozusagen die Strategie, um ein Kollegium tatsächlich in einer Fläche, in einer ausreichenden Menge auch mitzunehmen?
Also für Noten abschaffen kann ich nichts. Das war bei Einführung der Gemeinschaftsschule so, dass man bis Klasse 7 keine Noten mehr gibt und ab Klasse 8 auf Wunsch. Das kam nicht von mir. Ich habe mich nur darüber gefreut, dass das kam. Das war eine der Vorgaben von oben, die ich richtig cool fand. Aber zum Beispiel die Klassenzimmer aufzulösen, die Wände rauszureißen und sagen, wir haben jetzt ein Lernatelier und du hast kein Klassenzimmer mehr. Das ist ein Schritt, für den bekommst du im Gesamtlehrerkonferenz keine Mehrheit.
Mhm. Und dann?
Weil das heißt effektiv, ich nehme dem Lehrer das Klassenzimmer weg.
Mhm.
Natürlich kriegt man da keine Mehrheit, deswegen muss man es einfach machen.
Okay.
Aber es steht auch nirgends, ja, es gibt keine gesetzliche Grundlage, in der drinsteht, dass diese Entscheidung vom Gesamtlehrerkonferenz gemacht werden muss. Und solange du einem Lehrer ein Zimmer gibst, bei dem er eine Türe hat, die er zumachen kann, und ein Präsentationsmedium, dann macht der Unterricht. Mhm. Und Unterricht ist aller Übel Anfang. Das ist genau unser Problem. Das heißt, ich muss ihm komplett die Grundlagen entziehen, um eben das zu vermeiden, was uns seit Jahrzehnten kaputt macht und immer schlimmer wird, der Unterricht. Und wenn ich die Grundlagen entziehe, dann wird der Lehrer kreativ. Dann weiß er, oh, was mache ich denn jetzt? Okay, ich habe noch einen Inputraum. Im Inputraum muss ich stehen, da kann ich nicht sitzen. Da macht er keine 2 Stunden Unterricht, weil er muss stehen. Und das heißt, ich muss schon Vorgaben machen, mit denen die Lehrkraft wieder zurechtkommt. Und ich muss ihm Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten geben. Und solange ich den einteile, in irgendeinen Unterricht zu gehen, kann der nicht gestalten oder nur ganz rudimentär gestalten. Und es gibt schon sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die sehr kreativ werden und dann schon extrem gut mitarbeiten. Wenn wir sagen, okay, die Grundlagen haben wir nicht mehr und ich halte es auch schlecht, wenn man Unterricht macht, dann werden die schon gut. Wir haben ja ganz viele Tools entwickelt, mit denen es dann richtig gut geht. Das heißt, wir brauchen den Unterricht eben nicht mehr. Aber das zu erkennen, kann ich nicht von einem Kollegium erwarten, dass die gleich alles Fähnchen schwenken und sagen, hurra, wir machen keinen Unterricht mehr.
Ein gut gestalteter Veränderungsprozess muss auch mal deutliche Entscheidungen von Einzelpersonen beinhalten.
Ja, es sind ja keine Einzelpersonen. Ich habe immer ein Team dabei gehabt und wir haben immer das bei denen, die halt ja an der Front mit dabei waren, das mit zu entscheiden, haben es mit entschieden. Aber letztendlich sowas wie Wände rausreißen, das war eine Entscheidung vom Bürgermeister und mir und ein paar Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, ja, wir sehen da und die Vorbilder, in die Richtung wollen wir gehen. Dann habe ich eine kleine Gruppe. Ich kann nicht erwarten, dass jeder dann diesen Mindset hat. Und nachher sind die aber alle schon dankbar. Manchmal muss man halt einfach was machen. Wenn man in Betrieben alle fragen würde, wollen wir das ändern, hätte man oft auch keine Mehrheit. Da muss halt irgendeine Führungsriege entscheiden, wir kaufen die neue Maschine. Und dann jammern halt welche, oh, schon wieder eine neue Maschine, in die ich einarbeiten muss. Und dann sind sie halt ein paar Monate später doch froh, dass sie eine neue Maschine haben, weil es entweder viel angenehmer ist. Also Innovation kann man nicht unbedingt nur demokratisch abstimmen lassen.
Wenn du morgen Kultusminister werden würdest, keine Angst, wirst du nicht, bist du deutlich überqualifiziert. Was würdest du aus deiner Schule ins ganze Land exportieren wollen?
Das Tolle ist, wir haben tolle KultusministerInnen. Zum Beispiel die Julia Willi Hamburg, die hat das Freiräumeprogramm gemacht. Die hat einfach gesagt, Leute, ihr müsst keine Angst haben. Bewegt was. Ihr bekommt die Freiräume, ihr könnt melden, was ihr macht, aber ihr dürft es machen. Das ist ein enormer Katalysator. Das würde ich mir für jedes Land wünschen. Und wenn ich irgendwo Kultusminister wäre, würde ich es genau gleich machen wie die in Niedersachsen.
Wir gehen zu einem weiteren Themenkomplex, und zwar künstliche Intelligenz. Da haben wir einen Schwerpunkt in dieser Staffel. Wo und wie wird an deiner Schule KI schon konkret eingesetzt? Und was funktioniert dabei vielleicht schon richtig gut und was eher noch nicht?
Also in der Oberstufe ist ein Kollege ist schon mit einer Firma gemeinsam am Programmieren, dass halt die Kinder die KI nutzen können, dass sie auch am Ausprobieren, dass sie wirklich das individuell anpassen auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder. Ansonsten wird KI bei uns selbstverständlich eingesetzt. Also da bei uns hat ja jedes Kind ein iPad und wenn jetzt ein Barockgedicht analysieren muss, dann darf er gerne ChatGPT verwenden. Muss dann halt aber immer noch wissen, was ist eine Anapher, was ist eine Metapher und muss prüfen können, ob der geschichtliche Hintergrund stimmt, den da KI jetzt angibt oder ob das alles gar nicht stimmt. Das heißt, wir dürfen das da, wo KI was bringt, also zum Beispiel in der Satzformulierung, da ist es ja ganz gut, darf man die Sachen anwenden, macht übrigens sonst jeder auch in jedem Berufsfeld. Warum soll das in der Schule nicht machen? Aber das in der Zukunft wird eher die Herausforderung sein, rauszufinden, stimmt das, was KI mir da sagt, also inhaltlich. Und dieses Prüfen wird auch in Zukunft ein Hauptfeld der Arbeit an der Schule zu sein. Wir brauchen nicht darüber diskutieren, das zu verbieten oder dass ich noch ein Programm habe, um nachzuweisen, ob der Florian da was mit KI gemacht hat oder nicht. Das ist komplett unnötig. Das ist der Gag am Anfang bei KI-Fortbildungen, ging es immer darum, wie können wir rausfinden, wenn ein Schüler was mit KI gemacht hat. Und inzwischen stellen wir fest, wir brauchen andere Prüfungsformate. Das heißt, du kannst dein Gedicht analysieren lassen, du musst dich aber einer mündlichen Prüfung unterziehen, musst dann, damit ich dann weiß, hast du es überhaupt verstanden, was da drin steht. Und ich glaube, es ist ein super Hilfsmittel. Und das Coole ist, das spielt uns halt voll in die Karten mit unserem System im selbstorganisierten Lernen. Weil das darf jeder verwenden, das kann jeder verwenden, das muss in Zukunft jeder verwenden. Und wir haben natürlich die größten Vorteile davon. Was wir im Moment noch ein Alleinstellungsmerkmal haben, bei uns, wir machen ja keinen Unterricht, dafür machen wir Coaching. Jedes Kind hat einen persönlichen Coach und hat jede Woche einen festen Termin, eine Viertelstunde mit dem zu reden und der sagt mir dann, mit dem kann ich dann reden, der sagt mir, was ich machen kann. Da geht es auch um emotionale Nähe, um dir in die Augen zu schauen, Florian, du bist ein richtig cooler Typ und ich mag dich so, wie du bist und es ist nicht schlimm, wenn du irgendwas jetzt nicht gemacht hast. Ich kann das alles voll nachzuziehen. Wenn ich dir helfe, dann kann ich dir helfen. Aber viele dieser Sachen wird irgendwann ein KI-Avatar auch können. Der wird sagen, Florian, du bist der Schönste, du hast die beste Frisur von allen, du machst die besten Podcasts auf der Welt, du bist einfach perfekt und der wird dich auch unterstützen können in deiner Arbeit, was du machst. Es wird bei den Kindern auch so funktionieren. Und ich habe so ein bisschen, vielleicht ist es so sehr einfältig, aber die Angst, dass dir dieser Avatar irgendwann auch mal suggeriert, welche Creme du kaufen sollst, wo du in Urlaub gehen sollst und was du wählen sollst. Und du dem vielleicht dann glaubst. Das heißt, wir müssen trotzdem die Kinder schulen, wie gehe ich mit der KI oder einem solchen zukünftigen Avatar um, der mich lobt und sagt, du bist der Beste und der Schönste, weil dann ja, versucht man schon, so jemand zu glauben. Da bin ich noch ganz gespannt, wo das hingeht. Aber wir können das ja nicht ändern. Wir müssen wissen, es kommt so. Und deswegen müssen wir die Kinder jetzt schon oder unsere Gesellschaft darauf ausbilden, was da alles kommt und wie empfänglich der Mensch immer noch für Propaganda ist, merken wir ja insgesamt zurzeit. Deswegen habe ich schon noch ein bisschen Angst davor.
Jetzt hast du mich so gelobt, jetzt sage ich auch mal, ich glaube, das war die beste Antwort in beiden Staffeln, die ich auf diese Frage bisher bekommen habe. Also vielen Dank dafür. Genauso würde ich das nämlich auch einschätzen. Die Gefahrenpotenziale müssen auch an Schule passieren, sonst gehen wir in diese Quality-Land-Dystopie. die genau in diese Richtung geht, die du gerade beschrieben hast. Und ich finde es auch schön, dass du gleich ChatGPT genannt hast, ohne bei Datenschutz irgendwie vom Stuhl zu fallen, weil das ist an vielen Schulen so, nee, das dürfen wir gar nicht verwenden, weil der Datenschutz, der Datenschutz, der Datenschutz. Und dann werden irgendwelche künstlich reduzierten, in irgendwas eingesperrten Modelle vielleicht irgendwie benutzt und am Ende kommt nichts dabei raus.
Genau.
Grundsätzlich, wenn KI trotzdem immer stärker an Schule ankommen sollte, wer muss sich dann eigentlich am deutlichsten verändern? Die Technik, die Lehrkräfte, die Lerner oder das System?
Nein, das System. Weil wenn man ausgeht, was Schule eigentlich heißt, Schule, Aristoteles hat gesagt, ist die Zeit für Muße, die Zeit, sein Glück zu finden, die Zeit, sich zu entwickeln und das zu finden, was toll ist. Dafür ist Schule nicht mehr geeignet, ist komplett verkommen. Da schreibt von außen jemand vor, wer was, wie gut, in welchem Bereich können muss. Wir verhindern mit dem jetzigen System Schule die Spitze. Wir werden nie mehr die Spitzen, wir werden nicht mehr die Spitzensportler haben, die Spitzenwissenschaftler, weil alle alles gleich schlecht können müssen. Das macht so überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen glaube ich, das Gesamtsystem mit Unterricht, wo alle das Gleiche zur gleichen Zeit machen, wird keine Zukunft haben. Es kann gar nicht sein. Und dazu muss sich aber ganz viel ändern, weil im Moment darfst du nur Medizin studieren, wenn du auch hervorragend singen kannst, weil du ja sonst kein 1,0er Abitur hast. Das heißt, es darf keinen schlecht singenden Chirurgen geben. Und ja, wenn man sich mal grundsätzlich unsere Sachen überlegt, was wir verlangen und was wir wollen, macht das überhaupt gar keinen Sinn. Dabei wissen wir es ja alle. Wir wissen ja auch, dass wir von einem Lehrer in der Lehrerprüfung erwartet, dass jemand eine 45-Minuten-Stunde macht, wo er Kinder gedanklich 45 Minuten das nachdenken lässt, was er sich vorgedacht hat. Das machen wir nicht nur eine Stunde, das machen wir den ganzen Tag, die ganze Woche, das ganze Jahr. Und dann erwarten wir, dass einer, wenn er das Abitur macht, ein selbstständig denkender Mensch ist. Also allein schon das, sowas kann ich am Stammtisch erzählen und jeder von meinen Kollegen kapiert es. Also es ist gar nicht schwer. Aber wir kommen davon nicht weg. Das Problem ist, dass wir nicht reformfähig sind, dass die Schule brutal beharrend ist. Und natürlich, wenn ich sage, Handys sind nicht erlaubt, iPads sind nicht erlaubt, hier ist das Schulbuch und ihr sitzt jetzt bei mir hier drin und ich sage, was gemacht wird, dann kann ich KI schon draußen halten und die ganzen Sachen. Aber nur unter enormem Druck, der wieder Gegendruck erzeugt. Es wird nicht schöner für eine Lehrkraft, die das so weitermacht. Wir müssen die Verantwortung den Kindern übergeben und die können das super gut. Ich gehe jetzt nächste Woche auch für Fortbildungen nach Gelsenkirchen, nehme ich vier Kinder mit, die dort oben die Vorträge halten. Das können die alles, wir müssen es ihnen nur zutrauen.
An der Stelle Nachfrage, also grundsätzlich, wie reagieren deine Schülerinnen auf das Thema KI? Neugier, Angst, Desinteresse, konsequente Dauernutzung?
Also Desinteresse nicht, aber manche Dauernutzung, manche probieren aus. Toll ist, wenn man denen die Freiheiten lässt. Und wenn der anderen zeigt, was er Cooles gemacht hat, damit läuft es von alleine. Wir müssen eigentlich den Kindern nur die Zeit geben, das zu tun. Ich sage immer, wir brauchen eine Neustrukturierung der Schule. Wir brauchen Raum, Zeit und Expertise. Und früher war Raum, Zeit und Expertise das Klassenzimmer. Die Expertise war der Lehrer vorne. Und die Zeit, wie lange einer an was arbeitet, bestimmt der Lehrer, der vorne ist. Und das muss eben ganz offen sein. Und ich glaube, da kann so viel entstehen. Allein schon, wenn wir keinen Unterricht machen und die Kinder mal machen lassen, im Rahmen ihrer Verantwortung, dann funktioniert das. Das zeigen wir bei uns ja auch sehr gut. Selbst bei Prüfungen, die komplett sinnbefreit sind, wenn ein Kind dann weiß, okay, das muss ich jetzt halt können, dann kann es das auch lernen. Und zwar in dieser Zeit, die ich ihm zur Verfügung stelle. Wir haben ja gezeigt, wir haben ein besseres Abitur. 2022 war der Landesdurchschnitt 2,17, bei uns 1,7. Das heißt, die Leistungen, die kann man jetzt noch hinterfragen, was da abgefragt wird, aber auch solche Leistungen, die man abprüfen kann, sind bei uns besser. Und da ist noch gar nicht abgeprüft, dass das ganz andere Menschen sind und dass die was ganz anderes können und dass die ganz anders in die Zukunft gehen. Das wird ja gar nicht abgeprüft.
Es gibt also wirklich wenige Argumente, das nicht zu tun.
Ja.
Wir kommen zur Kategorie Widersprich mir. Ich mache ein paar Aussagen, die ich für grundsätzlich plausibel halte und du darfst mir zustimmen oder widersprechen und hast dann maximal zwei Sätze zur Begründung deiner Entscheidung. Aussage 1. Das jetzige Lehramtsstudium ist ein Auslaufmodell. KI-Tutoren werden sehr bald die besseren Wissensvermittler sein. Lehrkräfte der Zukunft werden daher vor allem soziale Aufgaben übernehmen.
Ist in vollem Umfang richtig.
Wurde mir fast immer widersprochen bisher. Schulabschlüsse haben ausgedient. Die spannenden Tätigkeiten der Zukunft verlangen nach Kompetenzen, die keine Schule heute vermittelt. Und mit keine meine ich fast keine.
Ja, finde ich absolut richtig. Ja, genau damit haben wir das Problem, dass wir prüfen ab um der Prüfung willen, damit wir zeigen können, das, was wir vermittelt haben, können wir auch abprüfen. Das macht gar keinen Sinn.
Klassischer Fremdsprachenunterricht, so wie er heute in der Regel durchgeführt wird, ist Zeitverschwendung. KI kann heute schon in Echtzeit übersetzen.
Ja, also KI übersetzen ist alles gut und recht. Aber die erste Aussage stimmt natürlich in vollem Umfang. Aber ich sage immer, lasst lieber die Achtklässler eine Netflix-Serie auf Englisch aussuchen, die alle angucken, alle folgen. Dann sollen sie kleine Präsentationen drüber machen, kleines Theaterstück. Da ist mehr gelernt, weil die intrinsische Motivation da ist. Wenn KI schafft, dass die Bock haben, soll es recht sein. Aber viel wichtiger wie die KI selbst ist, dass einer Bock hat, was zu lernen. Hast du eine englische Freundin, geht das ruckzuck.
Das Studium an einer Universität ist überflüssig. Spätestens in wenigen Jahren lernt man deutlich individualisiert und damit auch besser mit seinem KI-Tutor als in jeder Vorlesung.
Also ich glaube schon, dass das so ist. Nur sind wir halt festgefahren, dass wir sagen müssen, ich darf dich nur einstellen, Florian, wenn du ein Lehramtsstudium hast. Ich würde gern ganz viele einstellen, die kein Lehramtsstudium haben, die was Richtiges gelernt haben irgendwo in der Welt. Und die Mischung von denen mit Pädagogen, das wäre für mich der Traum an einer Schule.
Jetzt bin ich sehr gespannt, was du auf die nächste Frage, weil du hast bisher eine 100% Zustimmungsquote, was wir bisher noch nie hatten in der Kategorie. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du jetzt sagst. Social Media sollte für Jugendliche unter 16 Jahren grundsätzlich verboten werden.
Nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube eher, dass wir sogar damit umgehen müssen, wie was man mit Social Media macht. Nicht alles an Social Media ist schlecht. Ich muss sagen, wir an der Schule, wir haben ja iPads sind erlaubt, aber Handys nicht. Aber trotzdem schulen wir, was mache ich mit Social Media? Und ich selbst habe mir von Kindern zeigen lassen, wie TikTok geht. Oder die haben mir meinen Instagram-Kanal eingerichtet und beobachten mit mir, wie viele Follower ich habe und so weiter. Da hat es schon auch tolle Sachen dabei. Weil Social Media gehört zu unserem Leben. Wir können es aus der Schule nicht ganz ausklammern.
Gedrucktes Schulbuch gehört abgeschafft. Es ist statisch, unflexibel und in jeder Hinsicht nicht mehr zeitgemäß.
Absolut, kann nur voll zustimmen. Wir machen Lernmaterialien zum selbstorganisierten Lernen. Die sind kostenlos für jedermann zur Verfügung. Open Educational Resources, das muss die Zukunft sein. Ich befürchte jedoch, dass die Schulbuchliga da was dagegen hat.
Und letzte Frage, wie immer bei mir. Welche Frage hättest du heute gerne beantwortet, die ich dir aber leider nicht gestellt habe?
Ob ich Impulse setzen kann für die neue Lehrerausbildung.
Kannst du auch Impulse setzen für eine neue Lehrerausbildung?
Ja klar, wir machen eine neue Hochschule in Wutöschingen. Das ist die Hochschule für Schmetterlingspädagogik, vielmehr heißt das Institut für Schmetterlingspädagogik. Wir arbeiten schon mit Bozen, mit Niedersachsen zusammen. Es werden ganz viele Lehrer zu uns kommen, sich ausbilden lassen von Kindern. Die Kinder werden die Ausbilder sein und die Lehrkräfte werden mit Kindern mitgehen und zu beobachten, wie man lernt. Sie lernen alle Tools kennen, von der Graduierung, von der Lernmaterialerstellung, von den Kompetenzrastern, wie man sowas macht und sollen vom Kind aus lernen, wie geht Lernen und nicht wie geht Lehren.
Klingt extrem spannend. Wann geht's los damit?
Also das erste Masterstudium kann man erst im Sommersemester 26, also Frühjahr 26 belegen. Aber jetzt im Herbst geht's schon los mit Kursen, die man belegen kann.
Würde ich wahnsinnig gerne mal vorbeischauen, weil das klingt nach einer sehr, sehr sinnvollen Idee. Und damit bedanke ich mich für dieses wunderbare Gespräch. Vielen Dank.
Ich wünsche alles Gute. Vielen Dank. War schön auf der Couch.